Die Fernwärme in Deutschland hat ja erstaunlicherweise einen sauguten Ruf, weil ich das gar nicht verstehe. Also die Fernwärme in Deutschland ist ja richtig dreckig. Und wenn man sich die Struktur in Deutschland anguckt, dann sieht das im Vergleich zu anderen Ländern halt dramatisch aus, ne? Also wir sind jetzt bei 45% Erdgas noch, wir haben 17% Kohle. Müll, Erdöl, also 72% der Fernwärme ist fossil. Also richtig klimaschädlich, dreckig. Und dann haben wir noch ein bisschen Biomasse, ganz wenig Solar und Geothermie, ein bisschen Abwärme. Aber wie gesagt, 72%, also fast 3/4 der Fernwärme ist noch dreckig.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, Sie suchen wissenschaftliche und technische Erklärung, wie die Energiewende eigentlich umzusetzen ist? Dann sind Sie hier genau goldrichtig. Abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal und schreiben Sie uns auch gerne noch einen Kommentar.
Wir dürfen hier heute schon bekanntes Gesicht in diesem Podcast begrüßen. Hallo, Professor Dr. Volker Quaschning.
Ja, hallo und danke für die Einladung zu dem tollen Podcast. Ich höre den ja auch immer gerne, möglichst auf dem Fahrrad zur Hochschule.
Super, das hören wir gerne. Ich weiß gar nicht, ob wir Sie noch vorstellen müssen. Ich mache es trotzdem. Sie sind Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. Und außerdem betreiben Sie einen ganz, ganz tollen YouTube-Kanal und gemeinsam mit Ihrer Frau den Podcast Das ist eine gute Frage, den wir sehr gerne empfehlen und unter dem Podcast auch nochmal verlinken.
Ja, beginnen wir gleich erstmal mit ein paar Zahlen. Und zwar 2023 ist der Absatz von Wärmepumpen auf einen Rekordhoch von 356.000 gestiegen. Und in diesem Jahr schrumpfte aber der Absatz im ersten Quartal zum Vergleich zum Vorjahresquartal um 52%. Und eigentlich hatte die Regierung mal das Ziel ausgerufen, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr loszuwerden und einbauen zu lassen. Herr Quaschning, beschreiben Sie doch gerade mal die Lage. Wie sieht's denn da aus?
Ja, es ist eigentlich eine Vollkatastrophe, in der wir gerade uns befinden. Ich meine, die 500.000 würden ja nicht mal ausreichen, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Können wir vielleicht auch nochmal vertiefen. Und was jetzt gerade passiert, ist auch für die Industrie natürlich eine Katastrophe. Das heißt, die haben sich alle darauf eingestellt, dass die Wärmepumpen hochlaufen, dass diese Zahlen sich einstellen. Wir hatten vor 2 Jahren Lieferprobleme bei Wärmepumpen. Das hat dann auch zu viel Verdruss geführt, teilweise bis zu einem Jahr, bis die Anlagen beikommen. Die Preise sind dann natürlich auch sehr stark nach oben geschossen. Ja, und jetzt ist bricht die Nachfrage ein. Das heißt, die Unternehmen müssen ja jetzt, haben auch zum Teil Kurzarbeit angemeldet, müssen Leute entlassen. Und das ist natürlich irgendwie gerade für die Energiewende nicht gut. Und auch nicht, wenn man an den internationalen Wettbewerb schaut, weil natürlich andere Länder, die machen halt weiter bei den Wärmepumpen. Und das spricht natürlich nicht dafür, dass dann deutsche Heizungshersteller in 5 Jahren ganz vorne mit dabei sein werden. Also wir hängen jetzt, ähnlich wie beim Automobilbereich, auch im Wärmebereich unsere Industrie ab.
Das ist wirklich schrecklich zu hören und wirklich dystopisch. Vielleicht da ein kurzer Einblick. Kommen denn in Zukunft diese Wärmepumpen, wenn die Deutschen sich denn mal vermehrt dafür entscheiden? Kleiner Spoiler, liebes Publikum, es ist tatsächlich ein Markthochlauf, auch wenn er nicht so stark im Moment ist. Kommen die denn irgendwann aus China oder auch heute schon aus China?
Ja, spannende Frage. Also ich würde sagen, ja. Also heute hat China durchaus schon einen sehr, sehr großen Anteil am Weltmarkt. Also je nachdem, welche Statistik man sieht, so zwischen 33% und 40% liegt der Weltmarktanteil von chinesischen Wärmepumpen. Die werden aber überwiegend auch in China momentan noch verbaut. Also anders wie jetzt bei Solarmodulen haben die jetzt noch nicht den Weltmarkt überrollt. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Jetzt ist der Wärmemarkt ein bisschen schwieriger als der Solarmodulmarkt. Na, beim Solarmodulmarkt, da kaufe ich mittlerweile die Balkonmodule auch irgendwo im Baumarkt ein und dann ist eigentlich vollkommen egal, welcher Name draufsteht, bei den Wärmepumpen hat man halt immer noch einen Vertrieb und der ist natürlich schon relativ viel wert. Also der Heizungsinstallateur oder die Installateurin, die empfiehlt dann eine Anlage, das hat natürlich einen gewissen Einfluss und deswegen muss man schauen. Also bei den deutschen Unternehmen, Viessmann hat ja schon, sag ich mal, die Flügel gestreckt und hat es verkauft, weil die gesagt haben, der Wettbewerb wird vermutlich so hart werden, dass wir da als kleines deutsches Unternehmen gar nicht international bestehen können. Die haben sich mit Carrier zusammengetan. Das ist jetzt ein sehr, sehr großer US-Hersteller. Und in der Kombination hoffen die, dass die halt gegen Asien dann halt bestehen können. Das ist vielleicht ein Weg und zeigt auch schon, dass der Wettbewerb hier durchaus befürchtet wird. Und das muss man schauen. Also China wird kommen und das Vertriebsproblem werden die auch irgendwann in den Griff bekommen. Und dann, wenn die Anlage halt 30% billiger ist, dann fällt halt sehr schnell auch die Entscheidung für ein chinesisches System.
Ja, Herr Quaschning, wir beobachten ja gerade relativ wenig Dynamik im Markt. Sie haben es gesagt, irgendwie stockt der Markt für Wärmepumpen in Deutschland. Sie haben ja schon viele Jahre jetzt gesagt, wir müssen weg vom Gas, wir müssen weg vom Öl. Ich habe jetzt mal mir ein paar Statistiken dort angeschaut. Vom BDEW gibt es tatsächlich einen Rückblick von 2019 bis 2023. Liebes Publikum, hochspannende Zahlen, wo man denkt, Mensch, da war die Corona-Krise, da war der russische Angriffskrieg, alle haben plötzlich Angst gehabt, dass das Gas knapp wird. Kleiner Spoiler, auch da sehen wir sogar noch einen Marktzuwachs für Gasanschlüsse deutscher Haushalte. Herr Quaschning, ganz ehrlich, wie können Sie sich das denn erklären, dass kurz vor diesem Energiegebäudegesetz jetzt plötzlich Leute noch zu Gasthermen greifen und sagen, nö, das ist mir egal, ob der Preis irgendwann mal steigt, ob der CO2-Preis irgendwann greift, ich kaufe mir eine weitere Gastherme. Wie ist das zu erklären? Wir wissen doch, dass die Wärmepumpe in vielen Bereichen auch langfristig billiger ist.
Ja, ich glaube, die Politik hat da einen sehr, sehr gravierenden Fehler gemacht. Wir hatten ja diesen explodierenden Gaspreis in der Energiekrise. Und es ist ja nicht Gott gegeben, dass man eine Gasheizung hat. Die Entscheidung ist ja früher mal gefallen. Ne? Man sagt ja immer, also die FDP sagt immer, der Markt soll das regeln. Nun hat der Markt das ja geregelt. Das Gas ist sehr, sehr teuer geworden. Und statt das den Markt ausregeln zu lassen, hat die Regierung dann das Signal gegeben, okay, Leute, das Gas wird teuer, wir subventionieren es runter mit einem Doppelwumms. Und das ist natürlich so die Botschaft, okay, also Gas ist halt ein System, das ist momentan billig und wenn es mal teuer wird, dann kommt die Regierung und rettet uns alle. Und deswegen ist man da halt jetzt relativ sorglos, was das Gas anbelangt. Und wenn jetzt dann natürlich der Installateur, der vielleicht irgendwie noch nie eine Wärmepumpe installiert hat, dann irgendwie die ganze Zeit sagt, das ist alles Quatsch und das funktioniert nicht. Wenn man dann die Bild-Zeitung liest, da steht drin, das funktioniert nicht. Wenn dann ein bayerischer Ministerpräsident sagt, so eine Wärmepumpe kostet 300.000 Euro, dann hat man natürlich eine enorme Verunsicherung dann auch im Markt. Und dann sagen die Leute, oh, dann lieber nochmal schnell eine Gasheizung einbauen, bevor die linksgrün Versifften diese dann verbieten. Und das führt dann einfach zu diesen kompletten Fehlentscheidungen. Also sind die einfach Torschusspanik, jetzt oder nie. Kaufen Sie jetzt, sonst irgendwie letztes Angebot. Und da haben die Leute einfach zugegriffen. Und es ist wirklich fatal. Also wir haben letztes Jahr, 2023, 900.000 neue Öl- und Gasheizungen in Deutschland eingebaut. So viel wie noch nie irgendwo seit der Wiedervereinigung. Und wenn man jetzt mit Herstellern redet, die sagen, die Ölheizungen sind knapp. Ne? Also die können momentan, haben die Lieferzeiten für Ölheizungen in Deutschland, Erdöl, wo wir wissen, dass das aus den schrecklichsten Ländern kommt, wo wir wissen, dass wir das eigentlich gar nicht mehr in 10 Jahren verbrennen dürften, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen und die Leute bauen wie blöd Ölheizung rein, naja, weil sie es halt schon immer gemacht haben und die lesen auch gar nicht das Gesetz. Also es gibt ja jetzt schon ein Gebäudeenergiegesetz. Wer jetzt in diesem Jahr noch eine neue Öl- oder Gasheizung einbaut, der muss ab 2029 zufeuern mit entweder Biogas oder grünem Wasserstoff, den es gar nicht geben wird. Das heißt also, ab 2029 wird der Betrieb von Gasheizungen enorm teuer sein. Die Menschen brauchen ja einen Energieberater, um die einzubauen und trotzdem entscheiden sie sich. Also ich bin da auch manchmal ratlos, wie man die Menschen hier in Deutschland zur Vernunft bringen will. Zumal es in anderen Ländern ja funktioniert. In Norwegen, da war ich jetzt gerade im Urlaub, hat man ja schon 50% Wärmepumpen, da meckert gar keiner.
Ja, und damit wollen wir uns heute beschäftigen, mal mit der Zukunft, nämlich mit Wärmepumpen und Fernwärme, speziell jetzt auf die Stadt bezogen. Da wird häufig immer gesagt, Fernwärme ist eigentlich für die Stadt und Wärmepumpe so für das Einfamilienhaus oder auch den ländlichen Raum. Ist das denn so einfach und so eindeutig zu formulieren, Herr Quaschning?
Na, definitiv nicht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann haben wir in Deutschland so knapp 10% Wärmeanteil von der Fernwärme. Wenn man die Haushalte sich anguckt, liegen wir so bei 14%. Der Anteil der Städte, sage ich mal, gegenüber dem Land ist ja viel größer. Da sieht man schon, dass also in den Städten auch die Fernwärme durchaus nur einen kleineren Anteil abdeckt. Und ja, wir sind hier bei, wie gesagt, bei gut 10%. Und wenn man sich jetzt die Energiewendezeiten anschaut, in 20 Jahren wollen wir ja klimaneutral sein, da kann man ein bisschen noch was ausbauen. Aber dann sind wir halt bei 15% oder sowas. Der Rest muss halt anders funktionieren. Und was man jetzt halt gemacht hat im Gebäudeenergiegesetz, dass man halt so eine kommunale Wärmeplanung noch vorgeschrieben hat, das ist so der klassische politische Kompromiss, um Zeit irgendwie zu schinden, sage ich mal. Also wenn ich jetzt eine kleine Kommune in Brandenburg habe, die müssen jetzt umständlich eine Wärmeplanung machen. Was wird da drin stehen? Leute, Fernwärme rechnet sich nicht. Also ihr werdet alle eine Wärmepumpe einbauen. Das kann ich jetzt schon sagen, ohne eine teure kommunale Wärmeplanung zu machen. Und das kann man sagen. Also für dünn besiedelte Gebiete ganz klar die Wärmepumpe. Und im innerstädtischen Bereich, da wo die Fernwärme ist, wird sie weiter genutzt werden. Die wird man noch ein bisschen ausbauen können. Aber wir reden da über einen einstelligen Prozentbereich, der dazukommt. Und der Rest wird die Wärmepumpe sein müssen.
Ja, wir gehen nachher auch nochmal in so einen Vergleich rein, wo wir uns nochmal einzelne auch Zahlen anschauen. Aber bleiben wir erstmal bei der Fernwärme, um das ein bisschen besser zu verstehen, dieses ganze Konzept. Welche Heizwerke oder Wärmelieferanten gibt es denn da in den Städten, die jetzt im Moment Fernwärme liefern? Und was wird es in Zukunft sein?
Die Fernwärme in Deutschland hat ja erstaunlicherweise einen sauguten Ruf, weil ich das ja gar nicht verstehe. Also die Fernwärme in Deutschland ist ja richtig dreckig. Also man hat traditionell halt einfach mal vor allen Dingen auch in Ostdeutschland Heizwerke gebaut. Da hat man dann Kohle verbrannt und mit dieser verbrannten Kohle hat man Wärme erzeugt, die über Rohrleitungen zu den Menschen gebracht. Das heißt also, das waren dann schon relativ dreckige Heizungen. Die hat man dann sukzessive mit Filtern ausgestattet. Man hat dann jetzt teilweise von Kohle auf Erdgas umgerüstet. Und wenn man sich die Struktur in Deutschland anguckt, dann sieht das im Vergleich zu anderen Ländern halt dramatisch aus, ne? Also wir sind jetzt bei 45% Erdgas noch, wir haben 17% Kohle, Müll, Erdöl, also 72% der Fernwärme ist fossil, also richtig klimaschädlich, dreckig. Und dann haben wir noch ein bisschen Biomasse, ganz wenig Solar und Geothermie, ein bisschen Abwärme, aber wie gesagt, 72%, also fast 3/4 der Fernwärme ist noch dreckig. Das heißt, wenn ich mich in der Fernwärme anschließe, ist das Klimaproblem erstmal nicht gelöst. Ich habe nur das Problem outgesourced, ne? Muss ich halt jemand anders drum kümmern. Aber das ist momentan der einzige Vorteil der Fernwärme. Und sie wird aber auch noch gut verkauft. Also wenn man jetzt bei den Fernwärmebetreibern auf die Seite guckt, dann steht da, ja, wir haben also ganz ökologische, klimaverträgliche Fernwärme mit Blockheizkraftwerken. Das Wort Erdgas kommt da schon gar nicht mehr vor, ne, weil eigentlich, also es ist eine Erdgasanlage, ne, also fossiles Erdgas, zunehmend Fracking. Und das hat natürlich auch eine fatale Klimabilanz, das müsste raus. Ist aber schwierig, weil viele Stadtwerke erst von Kohle auf Gas umgerüstet haben und die können jetzt natürlich gar nicht mehr so schnell neue Investitionen stemmen. Also das heißt, das ist doch ein recht langer Weg, die Fernwärme grün zu bekommen.
Aber sehen Sie das in Zukunft, wie das funktionieren kann, mit welchen Heizwerken das in Zukunft grün und nicht mehr dreckig sein kann?
Naja, die Fernwärme ist ja im Prinzip Wärmeversorgung in groß. Und natürlich werden da die gleichen Heizungssysteme Einzug halten wie jetzt im Gebäude, Einfamilienhausbereich. Also warum sollen es das andere Systeme sein? Also Gas wird sehr, sehr teuer sein. Das gilt natürlich auch für die Fernwärme. Also wird man natürlich auch dort nicht in einem Gaskraftwerk grünen Wasserstoff verbrennen. Also da habe ich ja, ich meine, ich habe die gleichen Einkaufspreise. Ein bisschen über den Großhandel, weil ich größere Mengen abnehme, wird es vielleicht ein bisschen billiger. Aber diesen Kostenunterschied zwischen Gas und Wärmepumpe, den werde ich ja gar nicht auch in der Fernwärme darstellen können. Das heißt, im Wesentlichen wird man da auch auf die Großwärmepumpe umstellen müssen. Und das ist recht erschreckend, wenn man da wirklich guckt, welche Stadtwerke, welche da überhaupt irgendwie einen Pfad skizzieren, um in absehbarer Zeit klimaneutral zu werden. Das ist also auf den Webseiten immer total schwammig. Ja, wir sind jetzt schon sehr sauber und wir streben auch die Klimaneutralität an. Einige haben natürlich schon so ein paar Pläne und es wird auch rumgespielt. Da wird mal ein bisschen eine kleine Wärmepumpe eingebaut und getestet. Da kommt dann Solarwärmefeld dazu. Aber wenn man sich so die Prozentanteile anguckt, dann ist das immer noch Spielzeugtechnik.
Also so wie ich sie jetzt wahrnehme, spielt da weder Biogas eine große Rolle, Geothermie vielleicht auch nicht, vielleicht auch Pellets nicht, sondern wirklich die großen Wärmepumpen. Sie können ja nochmal auf die Carnot-Batterie vielleicht eingehen. Diese sozusagen Strom zu Wärme mittels Heizstäben oder sowas großskalierig ist auch kein Thema, oder?
Naja, schon. Also fangen wir erstmal an. Biomasse, ne? Also bei der Fernwärme heute Biomasse 11% direkt. Dann haben wir noch den biogenen Anteil vom Müll 8%. Also das heißt, da haben wir schon einiges an Biomasse drin. Kann ich das stark ausbauen? Nein, nicht wirklich, weil ich kann ja nur das verbrennen an Biomasse, was in Deutschland pro Jahr nachwächst. Und das ist doch sehr begrenzt. Da kann man vielleicht 1, 2, 3 Prozentpunkte noch dazu packen, aber dann war's das mit der Biomasse. Wenn wir mehr Biomasse verbrennen wollen, müssten wir die in Deutschland importieren. Und ich sage jetzt mal, in Rumänien irgendeinen Wald abzuholzen, um in Deutschland dann die Fernwärme zu betreiben, ist jetzt auch nicht ein gutes Konzept. Und deswegen wird der Biomasseausbau begrenzt sein. Bei ganz kleinen Kommunen im ländlichen Bereich, ja, da kann man das machen, ne? Also wenn ich jetzt eine kleine Kommune habe, die jetzt so ein Mini-Heizwerk hat mit Fernwärme, da kann man auch mal irgendwie in der Umgebung ein bisschen Brennholz einsammeln. Aber wenn ich jetzt an Berlin denke, mit 1,3 Millionen Haushalten, also wie soll das mit der Biomasse gehen? No way, also keine Chance. So, und dann kann man natürlich versuchen, was kommt dann sonst in Frage, ne? Also Solarenergie, bedingt. Das heißt, im Wesentlichen wird es dann auch der Strom sein, direkt. Also, und wir haben jetzt in Berlin auch so wirklich, ja, so ein Tauchsieder, sag ich mal, in der Testung. Aber das ist ja genauso wie zu Hause. Also ich würde ja auch jetzt nicht zu Hause als erste Wahl Elektroöfen einbauen, die den Strom verheizen. Das ist ja das Gleiche bei der Fernwärme, weil der Wirkungsgrad ist nicht gut. Und dann wird das halt auch relativ teuer, dann die Wärme zu erzeugen. Die Wärmepumpe hebelt das Ganze halt um den Faktor 3 mindestens. Das heißt also, aus einer Kilowattstunde Strom mache ich 3 Kilowattstunden Wärme und dann habe ich halt einfach deutlich geringere Betriebskosten. Die Wärmepumpe ist ein bisschen teurer an der Anschaffung, aber bei den Betriebskosten ist das ziemlich schnell wieder drin und deswegen muss auch bei der Fernwärme der Weg eigentlich die Wärmepumpe sein.
Beschreiben Sie doch mal bitte an diesem Beispiel von der Biogasanlage, wie eigentlich Fernwärme genau funktioniert. Was gibt es denn da so für einzelne Schritte?
Die bisherige Sache war eigentlich, dass man halt einfach verbrannt hat irgendwas. Also dann habe ich halt einen Kessel. Zum Beispiel Müllverbrennung oder Biomasseheizwerk. Das heißt, dann schmeiße ich halt den Energieträger in den Kessel rein, der erzeugt Wärme und dann habe ich halt Rohre, wo ich dann heiß Wasser oder Dampf erzeuge und diesen leite ich dann über Rohre durch die Stadt bis zu den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern. Da hat man dann eine Übergabestation und da geht dann die Wärme in die Heizkörper rein und da kann ich natürlich jetzt auch was anderes einspeisen. Der Nachteil an dieser Art, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dass die Temperaturen da relativ egal waren. Also wenn ich jetzt irgendwie Gas oder Kohle verbrenne, dann habe ich ja im Kessel, kann ich ja ein paar hundert Grad erzeugen. Und dann ist immer nur die Frage, mache ich noch heiß Wasser? Dann bin ich halt irgendwie begrenzt, weil irgendwie von der Temperatur. Oder ich mache halt Dampf, dann kann ich auch ein bisschen höher gehen mit der Temperatur. Ist die Temperatur zu hoch, hat man auf den Rohren viele Verluste, deswegen begrenzt man das auch. Aber man hat oft Systeme, die so auf 80, 90, über 100 Grad dann fahren. Und das ist natürlich dann ein Nachteil, wenn ich auf Wärmepumpe umrüsten will. Da wären natürlich niedrigere Temperaturen wesentlich besser.
Dann zoomen wir an dieser Stelle noch mal ein bisschen raus. Wie viele Millionen Haushalte in Deutschland sind denn überhaupt an das Fernwärmenetz angeschlossen? Was machen die Städte da gerade genau? Wir wundern uns natürlich, wenn es technisch da nicht so besonders viele Blaupausen in Deutschland gibt. Die letzten Zahlen sagen eben schon, dass die Fernwärmenetze eben jetzt gerade ausgebaut werden. Wo ist da speziell Bewegung drin? Gibt es vielleicht irgendeine Stadt, die sich besonders positiv hervortut?
Naja, wir sehen überall Bewegung. Wir haben einzelne Städte, die viel haben. Also wenn man jetzt Berlin, meine Stadt, wo ich gerade wohne, angucke, da haben wir ja, in Westeuropa das größte Fernwärmenetz überhaupt. Also, aber natürlich traditionell. Das hat ja schon zu DDR-Zeiten angefangen. Also ist jetzt nichts, was man jetzt in 2 Jahren ausgebaut hat. Also das ist ja über Jahrzehnte entstanden. Wir haben, glaube ich, so um die 2000 Kilometer Fernwärmeleitungen in Berlin und über 1,2 Millionen Haushalte sind angeschlossen. Also das ist dann schon, sage ich mal, von der Menge her das, was mit Abstand am weitesten ist. Gibt es natürlich in Berlin mehr als eine gute Million Haushalte. Das heißt, der Rest heizt dann auch wieder anders. Also insofern haben wir da jetzt auch nur einen Versorgungsanteil, der halt deutlich unter der Hälfte ist. Die Stadt mit dem größten Versorgungsanteil ist Flensburg. Die kommt auf 95%, aber die macht das auch noch fossil. Also das heißt, auch hier nicht unbedingt die grüne Lösung. Dann gibt es halt viele, also wir haben schon relativ viel kleine Fernwärmenetze, so um die 3000 oder noch mehr, die dann also in Deutschland sind, oftmals halt nur einzelne Straßenzüge oder kleinere Kommunen, das ist halt sehr unterschiedlich. Aber wenn man wirklich Vorbilder für die Fernwärme sucht, dann muss man, glaube ich, ins Ausland gehen, so nach Dänemark. Die haben das seit Jahrzehnten ganz anders angetrieben, durchgezogen, auch den Weg in die grüne Fernwärme sehr früh gesucht. Und da hinkt Deutschland wie überall im Wärme- oder Verkehrsbereich, was Energiewende anbelangt, dann gegenüber Skandinavien deutlich hinterher.
Na, das ist ja spannend. Also wenn Dänemark das schon so gut umgesetzt hat, diesen Weg in die grüne Fernwärme, dann beschreiben Sie doch mal, was nutzen die da? Nutzen die da wirklich auch große Wärmepumpen oder wie läuft das da?
Also ganz vorbildlich ist Dänemark auch nicht. Also sie haben auch viel Biomasse im System drin, die zum Teil auch noch importiert wird. Also da würde ich auch mal ein Fragezeichen dran machen. Aber Dänemark hat natürlich auch sehr stark die Windenergie ausgebaut in letzter Zeit. Also 75% des Stroms in Dänemark stammen aus Windenergie. Das heißt, der Strom ist relativ grün schon. Und da macht die Wärmepumpe natürlich schon Sinn. Und man setzt jetzt zum Teil auf Großwärmepumpen. Das heißt, es gibt eine Stadt Esbjerg in Dänemark, die, wie viele Einwohner wird die haben? Ich glaube 60.000, 70.000 Einwohner, so in der Größenordnung. Die hatten vorher auch einen Kohlekessel und die haben im letzten Jahr auf eine Großwärmepumpe umgestellt. Und das ist natürlich dann schon spannend. Das ist der Vorteil der Fernwärme, ne? Also wenn ich jetzt einmal Zehntausende von Haushalten umstellen will, die Heizung austauschen, das dauert natürlich. Und wenn ich jetzt einfach zentral den Kohlekessel rausschmeiße und eine Großwärmepumpe einbaue, dann habe ich auf einen Schlag natürlich einen riesen Bausteinbeitrag Richtung Klimawende gemacht. Für die Wärmepumpe brauche ich halt immer eine Niedertemperatur-Wärmequelle. Da hat Dänemark natürlich den Vorteil, dass die am Meer sind. Also die können sich die Wärme aus der Ostsee rausholen, die kalte Wärme, und dann mit ihrem Windstrom die Wärmepumpe antreiben. Ist erstaunlicherweise auch ein deutsches Fabrikat, MAN, was da geliefert wurde. Nur wir bauen die in Deutschland, aber schaffen es nicht, die in dieser Dimension in Deutschland einzubauen. Das zeigt so ein bisschen den Fatalismus, den wir hier in der Energiewende haben.
Aber wie aufwendig ist denn der Ausbau von Fernwärmenetzen, wenn man das jetzt trotzdem noch weiter vorantreiben wollte?
Ja, ich muss halt die Straße aufreißen, ne, und die Leitungen verbuddeln. Das ist, glaube ich, sage ich mal, der größte Aufwand. Und gut, jeder weiß, wie das aussieht, wenn irgendwie vor der Haustür erstmal die Straße komplett ausgerissen wird. Das wird ja auch für andere Sachen, Stromleitungen oder was weiß ich, Glasfaserkabel, möglichst kommen die dann auch alle ein halbes Jahr versetzt. Das ist ja so irgendwie der deutsche Weg, dass man das auch nicht mal koordiniert abspricht. Und man geht etwa von so Pi mal Daumenkosten aus von 1.000 Euro pro Meter oder 1.000.000 Euro pro Kilometer Fernwärmeleitung, ne, dass man also mal so eine Hausnummer hat. Also wenn ich jetzt, also ich wohne jetzt im Einfamilienhausbereich, ne, wenn man da so 18 Meter Straßenfront hat, dann kostet ja alleine das Verlegen dann der Fernwärmeleitung so um die 20.000 Euro. Dann irgendwie weiß man, dass ich das eigentlich im Einfamilienhausbereich ja gar nicht rechnen kann. Also das heißt, da ist die Leitung viel zu teuer. Anders sieht es im dicht bebauten Innenstadtbereich aus. Na, wenn ich jetzt einfach da Mehrfamilienhäuser, Hochhäuser habe, dann kann natürlich ein paar Meter Fernwärme viel mehr Wohnungen versorgen. Da ist es dann vielleicht auch wirtschaftlich interessant. Aber auch da muss ich natürlich die Straßen aufreißen. Und sowas ist in Deutschland natürlich auch immer mit irre langen Vorlaufzeiten, Genehmigung, Planungsverfahren verbunden.
Jetzt sind vor kurzem auch Statistiken rausgekommen, sozusagen im Rückblick auf diese Krise, die Energiekrise, die wir ja jetzt größtenteils abgeschlossen haben. Da ist witzigerweise Fernwärme, schneidet ziemlich schlecht ab in puncto Kosten. Das scheint immer noch relativ teuer zu sein, im Gegensatz zu Gas, Öl und zum Beispiel Pellets. Gibt es da einen gewissen Grund dafür, warum Fernwärme immer noch teuer ist?
Naja, ich habe ja erstmal einen Wärmeerzeuger, den habe ich entweder zentral oder dezentral. Also ich habe entweder habe ich jetzt irgendwie ein großes Gasheizwerk, was halt irgendwo zentral dann in der Fernwärmeversorgung rumsteht, oder ich habe halt zu Hause meine Gasheizung, das war so der Standardfall, oder halt die Großwärmepumpe und die kleine Wärmepumpe. Natürlich ist eine Großwärmepumpe in der Anschaffung erstmal preiswerter als tausende kleinere Systeme. Das heißt, da hat die Fernwärme durchaus ein bisschen Vorteil. Wenn Sie jetzt große Mengen Gas oder Strom einkaufen, wird es auch ein bisschen billiger. Also auf der Erzeugerseite hat die Fernwärme einen Vorteil, aber das erkauft man halt dadurch, dass man die Wärme halt wieder verteilen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt halt die Wärmepumpe im Keller habe, dann irgendwie die Verteilung sind halt 5 Meter ins Wohnzimmer und dann ist die Wärme halt da. Und in Berlin 2000 Kilometer Fernwärmeleitungen, die natürlich betrieben werden müssen, die verlegt werden müssen, die müssen gewartet werden, und da hat man auch noch Wärmeverluste. Und das treibt natürlich dann am Ende die Kosten nach oben. Also gerade diese Verteilung ist, glaube ich, das Hauptproblem bei der Wärme. Wärme lässt sich ja auch anders als Strom nicht so verlustfrei transportieren, und das treibt halt dann am Ende die Kosten nach oben. Die Vorteile, die ich dann bei der Erzeugung habe, die werden dann halt mehr als aufgefressen.
Da kommen wir später nochmal auf diesen Vergleich zu sprechen. Jetzt kommen wir erstmal zur Wärmepumpe. Schauen wir uns das mal an. Es gibt ja da unterschiedliche Arten von Wärmepumpen. Vielleicht für absolute Laien fassen Sie da nochmal zusammen. Wie funktionieren denn solche Wärmepumpen und was gibt es da so für Unterschiede?
Ja, eine Wärmepumpe ist eigentlich spannend. Also normalerweise ist es eine elektrische Heizung. Die standardelektrische Heizung ist ja so, sage ich mal, der Widerstandsdraht, nicht? Also der Heizlüfter, oder irgendwie in modernen macht man da auch Infrarotheizung, aber das ist, sage ich mal, ich verheize einfach Strom, da habe ich dann einen Wirkungsgrad von 1:1, also 100%. Und nun ist die Idee, dass man die Thermodynamik nimmt und, sage ich mal, den Hauptsatz der Thermodynamik versucht auszuhebeln, indem ich mit einer Wärmepumpe Wärme von draußen nach drinnen transportiere, von kalt nach warm, was also eigentlich nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik gar nicht geht. Und das macht man, indem man sich einen Aggregatzustandswechsel zunutze macht. Das heißt also, ich nehme jetzt ein Kältemittel. Das heißt also, Wasser geht da als Träger erstmal nicht. Ich brauche ein Kältemittel, was bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft. Also Idee ist, dass es halt bei minus 20, minus 30 Grad schon verdampft. Also wenn ich jetzt dann einfach draußen einen Lüfter hinstelle und dieses Kältemittel auch im tiefsten Winter bei minus 20 Grad verdampfe, geht alleine über diese Verdampfungsenergie halt schon mal viel Energie in dieses System rein. Und das ist das, was ich mir von draußen reinziehen kann, also für diesen Verdampfungsprozess. Dieser noch relativ kalte Dampf geht dann ins Gebäude rein, wird dort über einen Kompressor verdichtet, und dadurch entsteht Wärme. Und diese Wärme kann ich dann mit einer Heizung dann einfach wieder nutzen, abziehen. Dadurch kühlt sich das Ganze wieder aus, wird dann wieder verflüssigt, nach draußen gelassen. Und dann hat man so ein Verhältnis von 1:3 bis 1:5. Das heißt also, ein Teil der Energie geht in diesen Kompressor rein. Das ist elektrische Energie. Und dann nochmal 2 bis 4 weitere Teile, sodass man dann in der Summe 1:3 bis 1:5 hat, gehen halt in diesen Verdampfer, der von da außen steht. Und da kann ich entweder Luft nehmen, ich kann Wasser nehmen, also ich kann Abwasser nehmen. Also wo ich die Wärme rausziehe, ist eigentlich egal. Und je wärmer natürlich die Wärmequelle ist, die Niedertemperaturwärmequelle, desto besser am Ende für die Effizienz.
Ja, in Städten ist es jetzt so, da haben wir natürlich auch größere Häuser, was weiß ich, zum Beispiel 10-Parteien-Häuser oder sowas. Wie sieht es denn da aus? Ist es da eigentlich auch eine Möglichkeit, Wärmepumpen einzubauen oder sinnvoll tatsächlich auch?
Also Wärmepumpen gehen, sag ich mal, vom Einfamilienhaus bis hin zu Eisberg, was wir gesehen haben, wo wir dann 100.000 Personen mit versorgen können mit einer einzigen Wärmepumpe. Also das heißt, dazwischen sind natürlich auch alle Dimensionen denkbar. Das heißt, das geht. Wir haben halt das Problem immer, dass wir einen Bestand haben. Und so der Horror, sage ich mal, immer ist, dass man irgendwo so ein Mehrfamilien-Eigentumswohnungen hat, wo jeder so eine Gasetagenheizung hat. Und in anderen Ländern würde man das relativ pragmatisch lösen. Also es gibt ja ein relativ einfaches System, das ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Also das heißt, ich mache halt einen Lüfter, der halt diesen Verdampfer draußen antreibt, so einen Ventilator. Und innen habe ich dann auch einfach warme Luft, die ich erzeuge. Das ist im Prinzip eine Klimaanlage, die man so kennt, die auch kühlen und heizen kann. Und in anderen Ländern macht man das relativ pragmatisch. Da klebt man dann einfach so eine Lüfterkiste außen an die Hauswand dran und pustet halt die Wärme dann ins Wohnzimmer und fertig. Das ist in Deutschland aber so ein No-Go, ne? Also keiner will irgendwelche Lüfterkisten an der Hauswand haben. Wenn ich jetzt ja in Südeuropa unterwegs bin, da sind die ja überall zu sehen. Norwegen ja auch. Also ich war jetzt in Norwegen im Urlaub, da sieht man überall diese Lüfterkisten. In Deutschland geht das nicht. Also muss ich jetzt irgendwie gucken, dass man die vielleicht irgendwie am Boden stellt, ein bisschen versteckt oder vielleicht sogar ganz auf diese Lüfterkiste verzichtet und dann das Grundwasser anbohrt. Also das ist der deutsche Weg. Der ist ja auch okay, aber der macht das Ganze halt natürlich auch teurer.
Versuchen wir an dieser Stelle trotzdem nochmal sozusagen die Limits, die Grenzen der Wärmepumpe auszutesten. Wo, würden Sie sagen, geht denn keine Wärmepumpe? Wir haben zum Beispiel hier immer wieder das Vorurteil, ich habe einen Altbau, da geht das schon mal nicht. Oder ein größeres Industriegebäude oder sogar Schwimmbäder oder so. Da sagen Sie, es gibt wirklich keine Grenzen, die Sie sehen?
Nein, also für mich gibt es null Grenzen. Wir müssen ja schauen, was ist die Alternative, ne? Also wir müssen ja immer mal vielleicht von hinten denken. Also 2045 gibt es ein deutsches Klimaschutzgesetz. Da gibt es auch eine Verfassungsklage momentan. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch bestätigt werden, dass wir dann klimaneutral sein müssen. Punkt. So. Wenn ich jetzt Erdgas habe, das geht dann halt nicht mehr. Ich kann Erdgas versuchen, durch Wasserstoff zu ersetzen. Aber Wasserstoff ist ja, der fällt ja nicht vom Himmel, der muss ja auch erzeugt werden. Das heißt, der Ausgangsprodukt für den Wasserstoff ist auch wieder grüner Strom. Also ich habe Solar- oder Windstrom, damit kann ich entweder eine Wärmepumpe antreiben oder ich kann halt Wasserstoff erzeugen. Nur für den Wasserstofffahrt brauche ich halt am Ende 5-mal so viel Strom, weil ich kann, die Wärmepumpe hebelt das erstmal, den Faktor 3. Und wenn ich jetzt aus Strom Wasserstoff mache, habe ich noch Verluste. Und beides sorgt dafür, dass halt dieser Wasserstofffahrt halt einfach irre ineffizient ist. Und jetzt kann man natürlich Wärmepumpen einsetzen. Die Wärmepumpe, da kommt man auch in die Thermodynamik. Also das ist ja diese Effizienz, oder wir sprechen dann von der Jahresarbeitszahl, also was das Verhältnis von Strom zu Wärme ist. Und da spielen zwei Temperaturen eine Rolle. Erstmal Temperatur Nummer 1, wie warm ist die Wärmequelle? Also natürlich ist die Effizienz schlechter, wenn ich im Winter bei minus 20 Grad versuche, aus der Luft die Wärme rauszuziehen, als im Herbst bei plus 10, weil bei minus 20 ist, verdampfe ich zwar auch was, aber da muss der Kompressor halt mehr ackern, um halt die Temperaturen zu erzeugen. Also insofern wird es bei den kalten Temperaturen halt einfach entsprechend ineffizienter. Ich brauche aber mehr Strom, aber ich komme auch nicht unter 1. Also so eine Gasheizung, die mit Wasserstoff läuft. Also ich sag mal, die Referenz wäre dann die Wasserstoffheizung. So ein Gaskessel hat ungefähr 100% Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt aus Strom Wasserstoff herstelle, habe ich auch nochmal 30% Verluste. Das heißt also, so eine Gasheizung von Strom zu Wärme liegt bei 0,7 beim Faktor, ne? Also aus einer Kilowattstunde Strom mache ich bei einer Wasserstoffheizung 0,7 Kilowattstunden Wärme. So schlecht kann ich gar keine Wärmepumpe bauen. Also Das heißt, selbst die schlechtesten Wärmepumpen, die wo alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was hat der Installateur da gemacht, die kommen dann so auf einen Faktor von 1:2, wo ich auch sagen will, ist eine Katastrophe, aber das ist ja immer noch 2,5-mal so gut wie eine Wasserstoffheizung, wenn ich mir Strom zu Wärme angucke. Und deswegen muss der Weg eigentlich sein, dass wir überall auf die Wärmepumpe setzen. Wir haben ja Studien gemacht, wir haben ja geguckt, wie können wir Deutschland klimaneutral machen. Und wenn wir den Gaspfad geben, werden wir diese Mengen an grünen Strom gar nicht bereitstellen können. Also das heißt, wir haben es ja versucht und ich war ja technologieoffen, waren wir in der Forschung ja auch schon, aber schon vor längerer Zeit. Und dann haben wir halt die Technologien, die nicht funktionieren, halt verworfen. Und dazu gehört einfach der Wasserstoffweg, weil wir in Deutschland und auch über den Import diese Mengen an grünem Wasserstoff und vor allen Dingen an dem Solar- und Windstrom, den wir für die Herstellung brauchen, in den nächsten 20 Jahren nicht bereitstellen können. Und deswegen ist das ein Irrweg, was den Klimaschutz anbelangt.
Jetzt ist es so, bei Batterien, da berichten wir ja sehr, sehr häufig im Podcast drüber, da gibt es immer riesige Entwicklungen in den letzten Jahren. Da wird sehr, sehr viel geforscht und tatsächlich auch ganz, ganz große Sprünge, was Energiedichten und so weiter angeht. Wie ist es bei Wärmepumpen? Gibt es da auch noch so ein großes Entwicklungspotenzial?
Erstmal muss man die ganzen Vorurteile wieder ausräumen. Das hilft ja so ein bisschen. Also Altbau funktioniert, das hatte ich ja noch gar nicht beantwortet, funktioniert natürlich auch. Vielleicht nochmal zur letzten Frage zurück. Beim Altbau habe ich halt temperaturmäßig halt auch noch ein Problem. Also ich habe ja nur die Eingangsseite angesagt. Auf der Ausgangsseite ist ja auch dann entscheidend. Also je höher die Temperatur ist, die eine Wärmepumpe erzeugen muss, desto schlechter ist es auch. Das heißt, am besten ist natürlich die Fußbodenheizung, aber so ein normaler Heizkörper geht auch. Und wenn die Temperaturen größer sind, also 50, 60, 70 Grad, dann nimmt die Effizienz der Wärmepumpe ab. Immer noch deutlich besser als die Gasheizung. Aber dann sind andere Maßnahmen, die ich parallel zum Einbau der Wärmepumpe mache, wirtschaftlich durchaus interessant. Also dazu gehört dann Gebäudedämmung. Also wenn die Temperaturen irgendwann zu hoch sind, dann muss man sagen, dämme ich das Gebäude oder tausche ich die Heizkörper aus. Das sind dann Maßnahmen, die man begleitend macht, weil sie sich dann halt rechnen. Und deswegen muss man sagen, also es eignet sich eigentlich jeder Altbau für eine Wärmepumpe. Je nachdem, wie die Heizung ist, wie die Temperaturen sind, kann es aber sein, dass man Heizkörper austauschen muss oder wenn das Gebäude, ich meine, wenn ich jetzt, sage ich mal, Einfachverglasung habe, wo es dann durchzieht, ja, dann irgendwie wird eine Wärmepumpe, eine fette, richtig fette Wärmepumpe, wird das Gebäude auch warm kriegen, aber dann wird man sich natürlich am Strom tot bezahlen. Da wird aber auch die Gasheizung nicht so sein. Also ich hatte mal jemand, der hatte eine Ölrechnung und der hatte gesagt, ich habe jetzt ein Haus, ich hätte gerne ein Rad, ich habe 5.000 € Ölkosten im Jahr irgendwie, was soll ich denn für eine Heizung einbauen? Da habe ich gesagt, na, mein Rad ist erstmal dämmen. Na, also das kann man schon ohne da das Haus zu kennen sagen und deswegen muss man das schauen, aber die Wärmepumpe eignet sich.
Was sagen wir denn denjenigen, die sagen, ich kaufe jetzt noch keine Wärmepumpe, aber ich sehe, dass die Preise in den letzten Jahren richtig runterpurzeln und vielleicht auch die Funktion, also dass diese Wärmepumpen einfach immer robuster, immer besser, immer langlebiger, wie auch immer, einfach technische Innovationen mit sich bringen. Ist das so oder tut sich da gar nicht so viel?
Ich meine, so eine Wärmepumpe ist jetzt auch nicht Rocket Science, ne? Also da haben wir auf der einen Seite halt einen Kompressor und auf der anderen Seite halt einen Verdampfer, einen Ventilator, ein paar Leitungen. Also das heißt, das ist jetzt auch nicht Raketentechnik. Wo wir noch Entwicklungen erwarten, die Wärmepumpenhersteller, die haben auch einen Teil ihrer Hausaufgaben nur sehr widerwillig erledigt. Also ich hatte ja gesagt, wir brauchen ein Kältemittel und hier hat man lange Zeit sehr, sehr klimaschädliche Kältemittel eingesetzt. Also ähnlich wie halt auch in Klimaanlagen, wie der Klimaanlage fürs Auto oder sonst irgendwo, da hat man ja auch lange Zeit klimaschädliche Mittel eingesetzt, R134a, R410, irgendwas. Also das heißt, das sind FKW, die, wenn sie unverbrannt oder einfach, wenn sie einfach ungenutzt in die Atmosphäre gelangen, dort ein enormes Treibhauspotenzial haben. Also das heißt, da ein Kilo Kältemittel kann dann so schädlich sein wie 1-2 Tonnen CO2. Im Vergleich zur Gasheizung immer noch besser, weil das haut so eine Gasheizung in einem Jahr raus, die Wärmepumpe dann halt über ihre Lebenszeit, wenn ich das Kältemittel nicht auffange. Aber das ist natürlich ein Problem. Man geht jetzt bei den neueren Wärmepumpen zu R290. Das sind Kältemittel, die natürlich sind, die aber praktisch keinen Treibhauseffekt haben, aber sie sind brennbar. Und da muss man jetzt natürlich noch ein bisschen was machen. Also man findet diese Kältemittel nur in Wärmepumpen momentan, die außen aufgestellt sind. Dass also, wenn die Gase entweichen, dass dann halt kein Brandrisiko ist. Bei einer Innenaufstellung hat man ein Problem. Die gleichen Kältemittel kommen im Kühlschrank vor. Beim Kühlschrank, den darf ich aber innen aufstellen, weil die Mengen klein sind. Und ja, so mein Wunsch wäre, dass man halt auch bei allen Wärmepumpen, die innen aufgestellt sind, halt klimaverträgliche Kältemittel einsetzt. Und das Fraunhofer ISE hat zum Beispiel Wärmepumpen entwickelt, wo man halt mit sehr, sehr kleinen Mengen R290 auch in der Innenaufstellung das hinbekommt. Das muss man noch umsetzen. Ne? Also deswegen, ja, ich hätte gerne so eine Wärmepumpe in Innenaufstellung. Momentan muss ich da noch warten, weil ich möchte keine mit so einem klimaschädlichen Kältemittel haben. Und da können die deutschen Hersteller momentan nicht wirklich liefern. Aber das ist auch so ein Nischenmarkt. Die meisten werden halt außen aufgestellt und die sind auch schon relativ gut ausgereift. Was wird noch passieren? Natürlich irgendwie die Lüfterkisten, Lärmproblematik, aber da hat man in den letzten Jahren auch viel gemacht. Also am Anfang waren die ja noch relativ laut, die sind mittlerweile auch gut gewesen. Designfragen, dass man die irgendwie ein bisschen hübscher macht. Und natürlich zunehmend auch das Zusammenspiel mit, ja, mit der Haustechnik, mit der Photovoltaikanlage, mit dem Elektroauto. Gerade wenn die Energiewende jetzt an Fahrt aufnimmt, dann werden wir Zeiten haben, wo Strom möglichst billig ist. Oder wenn wir in Solarstrom ertrinken, weil alle eine Solaranlage haben, dann wird der Strom günstig sein. Dann sollte auch die Wärmepumpe laufen und dann ausschalten, wenn der Strom nicht verfügbar ist. Das geht heute schon, aber oftmals kann sich dann die Wärmepumpe A mit dem Solarwechselrichter B und der Batterie C noch nicht so perfekt unterhalten. Und da muss entweder alles aus einer Hand sein. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es da irgendwelche Standards gibt, dass sich das viel besser verbreitet.
Dann gehen wir doch jetzt mal in die Gegenüberstellung. Wir haben uns das so überlegt, wir werfen Ihnen einfach ein paar Stichworte hin und Sie sagen uns mal, was Sie dazu denken. Energieeffizienz haben Sie gerade schon bei der Wärmepumpe angesprochen, aber vielleicht nochmal so auch in der Gegenüberstellung zur Fernwärme.
Naja gut, bei der Fernwärme ist auch immer die Frage, wo kommt sie her? Also kommt sie aus Öl, Kohle, Gas? Dann die Wärmepumpe hat ja eine Energieeffizienz im Schnitt mindestens mal von 3. Wenn ich eine gute Wärmepumpe habe, eher also 300%, sage ich mal. Also aus einer Kilowattstunde Strom mache ich 3 Wärme, 300, 400, 500%. Und ja, so ein Gaskessel, wenn er gut ist, 80. Ne? Also insofern, da haben wir einen Riesenfaktor dazwischen. Wenn ich eine Großwärmepumpe habe, ist die Effizienz meistens ein bisschen schlechter als bei den Haushalten, weil ich für das Fernwärmenetz halt höhere Temperaturen brauche. Also es gibt auch Ansätze, dass man mit kalten Wärmenetzen arbeitet, dass man also mit sehr niedrigen Temperaturen in die Fernwärme reingeht, dass man entweder dann größere Übergabestationen macht oder noch kälter rein und so eine Mini-Wärmepumpe bei den Häusern einsetzt, die das dann nochmal hebelt. Das sind neue Konzepte, aber die sind noch nicht ausgerollt. Und insofern mit den alten Fernwärmenetzen, die bei 90 Grad oder sowas laufen, sind natürlich die Effizienzen der Wärmepumpen ein bisschen schlechter. Aber da liegen jetzt auch keine Größenordnungen dazwischen. Wenn ich zu Hause eine gute Wärmepumpe habe, kommt die auf 3,5, 4 vielleicht. Wenn es ganz gut läuft, auf 5, also oder 500% als Effizienz und 300%, also Faktor 1:3, kriege ich auch mit einer Großwärmepumpe hin bei hohen Temperaturen.
Wie sieht es mit dem Wartungsaufwand aus?
Naja, wenn ich das bei der Fernwärme source ich das ja aus. Ne? Also das heißt, gewartet werden müssen die ja genauso wie auch bei mir zu Hause, wobei eine Wärmepumpe ja weniger Aufwand hat als jetzt zum Beispiel um einen Kessel. Also muss ja kein Schornsteinfeger mehr kommen und irgendwo den Schornstein sauber machen, weil nichts mehr verbrannt wird. Da muss man nur noch gucken, ob die Pumpe und der Kompressor und die Lüftermotoren richtig laufen und das Kältemittel irgendwie nicht entweicht. Also einen Check macht man da vielleicht, aber normalerweise sollten solche Anlagen relativ wartungsarm laufen. Und wenn mal was kaputt geht, dann ist es ja auch nicht so, wird ja immer gesagt, na, die hält dann nur 10, 15 Jahre, ja, aber dann geht halt mal der Kompressor kaputt, dann wird der getauscht und dann läuft die ja wieder. Also insofern ist das, sage ich mal, jetzt nicht so richtig dramatisch. Und das ist dann halt ganz normale Heizungstechnik. Im Großen muss ich halt auch warten. Also da sehe ich jetzt nicht die riesen Unterschiede. Nur, dass halt bei der Fernwärme jemand anders die Wartung übernimmt, da muss ich mich halt nicht drum kümmern, einen Wartungsvertrag abzuschließen.
Und wie ist das mit den Anschaffungskosten? Also wie ist das eigentlich bei Fernwärme? Was muss ich da zum Beispiel als Vermieter von einem Haus, wenn ich mich jetzt da ans Netz anschließen will, wie läuft das genau?
Ja, ist unterschiedlich. Also entweder schließt man halt irgendwie einen Vertrag ab, wo man eine gewisse Anschlussgebühr hat. Das muss man sich dann schauen. Und dann muss man ja in der Regel, manchmal gibt es auch Anschlusszwang, ne? Also in ganzen gewissen Gemeinden. Dann kann ich gar nichts machen. Also dann muss ich ja, also dann muss ich auch die Preise fressen, die da sind. Da hatte ich auch schon Kollegen, die sich tierisch drüber aufgeregt haben, weil die gesagt haben, mit einer Photovoltaik-Wärmepumpen-Kombination wäre ich halb so teuer unterwegs wie mit der Fernwärme, aber ich muss die nehmen. Und meistens gibt es dann eine zeitliche Bindung, also was weiß ich, 10, 20 Jahre, die man dann eingehen muss und dann gibt es den Wärmepreis. Naja, und der Wärmepreis, ich meine, da gibt es halt keinen Markt. Das muss einem bewusst sein. Das heißt, da gibt es eine Preisverordnung und der Preis wird halt festgesetzt. Und wenn jetzt irgendwie der Fernwärmebetreiber meint, er braucht halt 10% mehr, um über die Runden zu kommen, gut, meistens ist das dann halt kommunaler Betrieb, das muss dann irgendwie noch bestätigt werden, aber dann werden die Preise halt erhöht und ich kann halt auch nicht wechseln. Also das muss einem dann auch bewusst sein und deswegen muss man schauen. Also wenn ich jetzt hier aufs falsche Heizung gesetzt habe, ist es auch ärgerlich, aber die Gasheizung kann ich ja privat wenigstens rausschmeißen und eine andere einsetzen. Wenn ich einen Anschlusszwang habe bei der Fernwärme, dann muss ich halt die Preise nehmen, die kommen.
Und wie sieht das mit Förderung aus?
Also es gibt Fernwärmenetze, die auch gefördert werden, also das genauso wie die Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe gibt es ja jetzt gerade im aktuellen Förderungsregime einiges an Förderung. Ich glaube, bis zu 70% kann man, wenn man da clever ist und schnell ist und irgendwie noch eine besonders dreckige Heizung austauscht, dann abgreifen. Ja, wo man zu wenig Förderung hat, aus meiner Sicht, ist im Mietwohnungsbereich, also gerade bei Wohngesellschaften, weil ja, da ist immer so die Frage, da rechnet sich das Austauschen meist nicht, die haben eh nicht großes Interesse und die Mieterinnen und Mieter sind dann so ein bisschen gelackmeiert. Die Menschen, die sowieso Wohneigentum haben, werden noch stark gefördert, muss man in Deutschland auch nochmal fragen, ob das der richtige Weg ist. Und bei Fernwärmenetzbetreibern, ja, wenn das innovativ ist, da erneuerbare Energien reinkommen oder so Großwärmepumpen reinkommen, dann kann man da auch Fördergelder abgreifen, aber wir wissen ja alle, es gilt ja das Diktat der schwarzen Null. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Fördergelder weniger werden statt mehr, ist bei der aktuellen Politik ja doch leider relativ groß.
Ganz genau. Ja, zum Abschluss dieses Podcasts haben wir noch zwei Fragen für Sie, Herr Quaschning. Eine ist, glaube ich, Ihnen wohl bekannt. Es gibt ja immer Leute, die meistens draußen auf dem Land irgendwo in der Nähe von dem Wäldchen wohnen und sagen, ich werde nie und nimmer eine Wärmepumpe kaufen. Ich heize zu Hause mit Holz und zwar nachhaltig aus meinem Wäldchen nebenan. Ich schlage mir das, keine Ahnung, einmal im Monat und heize damit mein Haus. Ist das eigentlich skalierbar? Ist das nachhaltig und anderen Leuten zu empfehlen?
Na, also wenn ich jetzt wirklich so mein Privathaus Wald habe und einen Baum, sag ich mal, fälle und einen wieder pflanze jedes Jahr, dann ist das ja praktisch, das ist ja der Weg der Nachhaltigkeit. Ne? Wenn ich also da 100 Bäume habe und jedes Jahr einen fälle und wieder einen neuen pflanze, dann kann ich ja permanent meine Holzheizung betreiben. Dann wäre das also von der CO2-Sache neutral. Wenn ich das mit der Axt auch noch mache, also nicht mit der Motorsäge, wo dann irgendwie Diesel drin ist, dann habe ich auch keine CO2-Emissionen dabei und der Baum bindet beim Wachsen genauso viel CO2 wie beim Verbrennen wieder frei wird. Das wäre der einzige Weg der Klimaneutralität. Wenn jetzt das Holz, das Brennholz angeliefert wird mit dem Diesel-LKW, na, dann habe ich ja schon wieder so versteckte Emissionen, die beim Holz mit drin sind. Was ich natürlich auch bei der Axt habe, also das, wir haben ja nur sehr viel über Klima geredet, über das CO2. Beim Verbrennen von Holz entstehen natürlich auch andere Schadstoffe, Ruß, Feinstaub, Stickoxide. Und gerade die Einzelfeuerungsanlagen in Deutschland haben einen sehr, sehr hohen Anteil an den Feinstaubemissionen, den wir hier in Deutschland haben. Also eigentlich müssten wir da auch nochmal drüber diskutieren. Gesundheitsverträglich ist das in dem Moment halt auch nicht. Und Filter werden immer mehr zur Pflicht, aber halt auch nur sehr halbherzig. Und wenn ich jetzt allerdings wirklich so einen Stückholzofen habe, wo ich dann mit der Axt das mache und einen guten Filter habe, dann ist dagegen auch nichts einzuwenden. Aber skalierbar ist das nicht, weil die Menge an Holz, die in Deutschland nachwächst, ist halt begrenzt.
Wir haben Ihnen noch ein Beispiel aus Berlin mitgebracht. Und zwar hat die Firma Vattenfall dort einen Wärmespeicher gebaut. Und dort sollen neue Abwärmequellen erschlossen werden für die Fernwärme, nämlich Klärschlamm und lauwarmes Abwasser. Das müssen Sie uns mal erklären. Wie funktioniert das?
Also erstmal ist das ja richtig cool. Also die haben da einen riesen Wärmespeicher hingestellt. Ich glaube, was hat der? 45 Meter Höhe oder sowas. Also wirklich gigantisch. Richtig eine Kathedrale. Das ist einfach so ein riesen Tank, wo man Wasser auf über 90 Grad erhitzen kann. Und dann hat man, ich glaube, 13 Stunden 200 Megawatt an Leistung, die man da abgeben kann. Also richtig ordentlich. Das reicht jetzt nicht, um das komplette Berliner Fernwärmenetz zu puffern, aber so ein Zehntel kann man da für ein paar Stunden mal versorgen, was ja schon mal ganz gut ist. Und da ist jetzt die Idee, dass man die Fernwärme als Puffer für die Energiewende nimmt, also Stichwort Sektorkopplung. Also wir haben ja in Berlin im Umland auch viel Windenergie und dann gibt es ja auch Zeiten, wo wir viel zu viel Wind haben. Und jetzt kann man den Windstrom ja dann verheizen, also dass ich dann sage, okay, also die Fernwärme müssen wir grün kriegen und wir verheizen den Wind. Das kann man momentan machen. Ich glaube, die haben einen großen Elektrodenkessel da, also wo man wirklich 1:1 Strom so mit einem großen Tauchsieder erwerben kann. Das hatte ich vorhin schon gesagt, ist jetzt nicht zukunftsfähig, weil die Effizienz halt sehr schlecht ist, zum Testen ja ganz okay. Und deswegen braucht man da irgendwann auch die Wärmepumpe. Und da hatte ich ja gesagt, ist immer die Frage, was für eine Wärmequelle nimmt man? Wir haben viel über Luft geredet und da haben sie jetzt eine andere Wärmequelle ins Spiel gebracht, das ist Abwasser. Also wenn sie jetzt geduscht haben, dann irgendwie das Duschwasser hat ja noch durchaus ganz warme Temperaturen. Und nun kann ich aus den Abwasserleitungen halt auch einfach die Wärme rausziehen. Und das Duschwasser ist im Winter halt auch warm. Und während dann halt im Winter die Luft halt minus 10 Grad hat, hat mein Duschwasser halt auch noch 15 Grad. Und dann kann ich damit natürlich auch das praktisch über Wärmetauscher dann als Zuluft, Zuwärme für die Wärmepumpe verwenden und damit einiges machen. Das Potenzial in Berlin wird allerdings auch nicht allzu gigantisch angesehen. So 5% der Wärme in Berlin könnten wir machen über Abwasser und den Rest müssen wir dann halt über auch wieder andere Systeme machen.
Ihr Schlussstatement, Wärmewende bis 45, ist das zu schaffen in Deutschland?
Aus meiner Sicht geht da kein Weg dran vorbei. Ich meine, sonst versenken wir Hamburg und werden irgendwie alle Wälder in Flammen aufgehen lassen. Also wir haben ja die Klimakrise, die vor der Tür steht. Und wir sehen das ja mit den Ereignissen, die wir jetzt immer zunehmend haben, dass es ja immer katastrophaler wird. Und wenn man wirklich die Folgen dann auch sieht, die Klimaforschung skizziert, dann ist 2045 eigentlich zu spät. Also ich habe halt wahnsinnige Bauchschmerzen bekommen über diese wirklich fehlgeleitete Diskussion ums Heizungsgesetz. Was also für einen Blödsinn dann insgesamt macht, die Verunsicherung, dass die Leute sich jetzt wie wild Öl- und Gasheizung einbauen. Aber das ist ein psychologisches Problem. Also das Schöne ist, die Technik ist da. Ich habe auch mal gefragt, mit den Installateuren und Installateurinnen, den Verbänden geredet und haben gesagt, also wenn wir jetzt 2045 klimaneutral wären, dann müssten wir eigentlich eher 1 Million Wärmepumpen pro Jahr einbauen. Schafft ihr das? Und dann haben die gesagt, na gut, wenn wir uns jetzt ein bisschen schütteln, noch ja. Aber wenn wir noch 5 Jahre zuwarten, dann nicht mehr. Also insofern müssten wir da jetzt die Weichen stellen. Und vor allen Dingen müssen wir damit aufhören, jetzt immer noch neue Öl- und Gasheizungen einzubauen, weil die machen das Problem ja größer und nicht kleiner. Also insofern, ich hoffe, dass wir die Erkenntnis haben. In anderen Ländern klappt das ganz gut. Norwegen hat die Hälfte schon und die bauen derzeit 60 Wärmepumpen pro 1000 Haushalte. Also das heißt, die sind in 10 Jahren durch. Also Norwegen hat das schon 2035 irgendwie dann abgeschlossen. Dann sollten wir es in Deutschland doch ein bisschen mal die Ärmel hochkrempeln, auch 2045 fertig werden.
Ja, Herr Quaschning, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Erklärung. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was Sie dazu denken zur Wärmewende, wie das funktionieren kann. Haben Sie vielleicht selbst auch Erfahrungen mit einer Wärmepumpe zu Hause oder auch mit Fernwärmenetz, wie das so lief oder noch läuft? Ansonsten hören oder sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.